Gäste, liebe Fratres. Ich soll heute über die Anfänge und über die Entstehungsgeschichte der Fraternitas Dorfatensis berichten. Eine Sache, die ich zunächst gerne auf mich genommen habe, aber je mehr ich mich mit der Materie befasst habe, desto mehr merkte ich, dass das, was ich aus meinen Unterlagen und aus meinem Gedächtnis zusammentragen konnte, letzten Endes sehr lückenhaft ist, da wir es versäumt haben, von vornherein sehr viel schriftlich zu Papier zu bringen. Und da auf der anderen Seite, das muss ich leider auch sagen, durch eine Reihe von Umzügen des Konvents aus einem Konventsquartier ins andere und früher aus einer Wirtschaft in andere, eine ganze Reihe von Unterlagen verloren gegangen sind. Das ist außerordentlich bedauerlich. Es ist verhältnismäßig leicht, bei den vorhandenen Unterlagen über die Gründung der baltischen Studentenkooperation seinerzeit in Dorpat und nachher in Riga zu sprechen. Da gibt es auch noch recht viele schriftliche Belege dafür. Es ist ja allen bekannt, wann es überhaupt begann mit der Gründung von baltischen Studentenverbindungen. Ab 1809 bis 1823 die ersten Verbindungen, angefangen mit der Koronia. Und dann ging das so weiter fort bis in Riga, dann ich glaube 1849 oder so, die Fraternitas Baltica, nicht?
1865
gegründet wurde. Zwischendurch gab es dann auch noch den Zusammenschluss dieser baltischen Studentenverbindung, zu denen unter anderem ja auch nicht-deutsche Verbindungen gehörten, wie die Polonia und eine lettische Verbindung. Dieser Scholierten-Konvent, der 1834, dann kurze Unterbrechung, 1841 sich konstituierte und bis zum Schluss, bis zu unserer Umsiedlung im Jahr 1939 bestanden hat. Ich muss ganz kurz ausholen, wie die Situation war, bevor wir die Studentenverbindung Fraternitas Dorfatensis gegründet hatten. 1939 waren wir zum großen Teil umgesiedelt worden. Einige kamen etwas später, auch im Jahr 1940. Dann kam der Krieg. Es hatten relativ wenige von denen, die nachher hier bei der Gründung der Fraternitas Dorfatensis zugegen waren, schon in Dorpat studiert. Einer der wenigen war ich, der ich schon Dorpat in der Livonia auch aktiv gewesen war. Nach dem verlorenen Krieg ist ja den meisten Eltern hier sowieso bekannt, aber die Jüngeren, den sollten wir es doch nochmal sagen, waren die ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse ja bekanntlich außerordentlich schwierig. Wir hatten zum überwiegenden Teil überhaupt keinen Rückhalt aus der Familie. Wir mussten unser Studium selbst verdienen, auf alle möglichen Art und Weisen. Es gab im Studienbetrieb, als wir anfingen, gab es noch keine Bücher. Wir hatten nicht mal Gesetzestexte, geschweige denn Kommentare. Und wenn man irgendetwas kaufen wollte an Büchern, im Laufe der Zeit kamen ja dann auch die Bücher wieder heraus, muss man dafür Altpapier abgeben. Wir hatten die R-Mark, für die man nichts kaufen konnte, im Grunde genommen. Man konnte eigentlich nur die Vorlesung gut belegen mit dieser R-Mark, das war dann noch ganz gut angelegtes Geld. Und hier in München kamen wir ja reingeschneit zum großen Teil, zum Teil aus dem Felde, zum Teil aus anderen Städten, aus der nachmaligen, aus der besetzten Zone, aus der sowjetisch besetzten Zone kamen wir, aus allen möglichen Gegenden und fanden uns zunächst natürlich nicht hier zusammen. Wir waren ja jeder allein auf sich gestellt. Und es begann eigentlich so, dass eines Tages, kurz nachdem ich mich hier in München eingeschrieben hatte, an der juristischen Fakultät, ich jemanden auf der Straße begegnete in der Nähe der Universität, geht auf mich zu und sagt, sagen Sie, sind Sie nicht Hans Gärtner? Ich sagte, ja. Ja, ich bin Nils Holberg. Damit begann es eigentlich die ganze Geschichte. Und dann feierten wir Wiedersehen. Er ist 5 Jahre jünger. Ich kannte ihn eigentlich nur aus kleineren Jungen noch aus Dorpat. Aber jedenfalls so weit reicht es, dass wir uns erkannten. Und da kam, als nächster kam dazu Jürgen Nordberg und das vollzog sich so, dass wir eines Tages in einer Übung in der juristischen Fakultät saßen und hinter uns fing einer an zu schimpfen und sagte ein paar Mal Kurat. Und da drehten wir uns um und sagten, ob er auch etwas aus, er müsste ja wohl auch aus dem Baltikum sein, sagte er, ja, er sei Nordberg und es war der Jürgen Nordberg, der eine Klasse über mir in der Domschule gewesen war. Und zunächst völlig harmlos kamen wir einfach so zusammen, weil wir uns von früher her kannten. Und unterhielten uns über die Schwierigkeiten des Studiums, über die Schwierigkeiten des Lebens, wie man überhaupt sich das Studium verdienen konnte, was man nebenbei alles machen konnte, wie man irgendwo ein Zimmer bekommen konnte. Das waren ja die Hauptprobleme, die uns damals bewegten. Im Laufe der Zeit kam dieser und jener dazu, bis wir eine größere Aktion starteten. Wir gingen nämlich in der Universität und ließen uns lasen die ganzen Listen durch von den Studenten, und überall, wo wir dachten, das könnte ein baltischer Name sein, zogen wir den Namen raus, schrieben die Adresse auf und schrieben die dann an oder besuchten die. Und im Laufe der Zeit wurde es dann doch ein immer größerer Kreis, und wir kamen dann nicht mehr privat einzeln zusammen, sondern verabredeten, dass wir mal in der Woche mal am Freitag, mal in der nächsten Woche mal am Mittwoch oder so zusammenkamen und unsere Probleme dann erörterten, die wir damals hatten. Mal war es in einem Lokal, mal war es in einem anderen Lokal. Und aus den Unterlagen, die ich doch noch gefunden hatte, bei mir geht dann hervor, was mir auch eigentlich entgangen war, dass wir zunächst ja gar nicht die Absicht hatten, eine Studentenverbindung zu gründen. Sondern es war so, wir kamen sehr gerne zusammen, aber da wir alle Balten waren, kamen wir entweder zu spät oder gar nicht, oder dann gingen die ersten wieder weg, und das fing uns an zu ärgern. Und da wir ja zum Teil noch ein bisschen Disziplin aus dem Krieg gewohnt waren, sagten wir, müssen die Sache in eine gewisse Form bringen, und haben dann im Anfang 1948, Ende 47, Anfang 48, haben wir vorläufige Statuten gebildet für so eine Art Vereinigung von baltischen Studenten, wobei wir damals auch ganz bewusst mit hineinnehmen wollten, Nicht-Studierende, weil wir sagten, wenn wir die Nicht-Studierenden, jungen Balten, ausnehmen, die haben ja auch keine Bleibe, die wollen ja auch, es waren nämlich eine Reihe von jungen Balten dabei, die gar nicht studierten überhaupt hier in München. Außerdem hatten wir uns länger Zeit auch überlegt, damals 47, 48 noch, ob wir nicht unter Umständen in diese studentische, es war nicht studentische Gemeinschaft genannt, sondern so eine Art Ring oder Zusammenfassung, ob wir da nicht auch die Studentinnen mit reinnehmen, weil die ja völlig allein auch auf sich gestellt waren und die auch ganz gerne mitmachen wollten. Also daraus kann man schon erkennen, dass wir eigentlich gar nicht vorhatten, das zu gründen, was daraus im Laufe der Zeit geworden ist. Eine ähnliche Entwicklung bahnte sich in Marburg und in Tübingen. Vor allem in Marburg, mit den Marburgern kamen wir sehr viel zusammen. Und das kam daher, dass wir aus den baltischen Schulen noch uns zum Teil kannten. Und dann wurde ja damals auch die Karl-Scheren-Gesellschaft gegründet. Und es wurde der Studentenring der Karl-Scheren-Gesellschaft eingerichtet, in dessen Vorstand wir zum großen Teil auch mit drin waren und recht aktiv. Und wir fuhren da viel rum, fuhren nach Marburg, nach Hamburg, nach Tübingen, trafen uns, oder die anderen kamen hierher. Und da waren die Marburger insofern etwas aktiver, als die ja schon, ich glaube, ein Dreivierteljahr früher die Marburger Baltische Studentenverbindung gründeten, unter ähnlichen Auspizien letzten Endes wie hier, ohne dass wir irgendwie an die weitere Zukunft dachten, nur wir wollen öfter zusammenkommen, wollen uns gegenseitig stützen und helfen und gerade auch sehen, dass wir im Studium uns gegenseitig fördern konnten. Es sah zum Beispiel so aus, dass der eine, weil er so furchtbar viel nebenbei zu verdienen hatte, dass er gar nicht in die Vorlesung gehen konnte. Dann musste der andere eben in die Vorlesung gehen, dann wurde nachgeschrieben. Es wurde überhaupt sehr viel nachgeschrieben damals, weil es gar keine Skripten gab. Oder dass dann sogar Teamarbeit gemacht wurde, dass als Beispiel bei den Juristen, von vier Juristen, dass einer nur in eine Vorlesung ging und der andere in die andere. Und dann konnten die anderen in der Zeit entweder Auto fahren, also als Fahrer, oder konnten irgendwo Holz hacken oder sonst was ähnliches, oder sonst wie irgendwie ihr Geld verdienen. Das war, so ging die Sache bis Ende 1948. Und nun kommt es zu der eigentlichen Gründung. Und zwar war das am 16. Dezember 1948 in der Wohnung eines Studenten von uns. Kam erstmal ein Marburger mit dazu, Balthasar Brehm, der die Marburger mitgegründet hatte, der war da mit dabei und konnte uns seine Erfahrung mitgeben. Und es kam damals zusammen, wie ich hier aus einem Konzept vom 20. Dezember 1948 entnehmen kann, kamen zusammen die Studenten Hans-Gerd Meyer, Nils Holberg, Georg Schneider, Wolf Grüdner, Winno Löwenstein, Harald Seré, Heimat Fund, Vadim Weimann, Manfred Worm und Sergei Lemmerhert. Diese 10 Studenten waren praktisch die nominellen Gründer. Dass Studentenverbindung ja auch an der Universität bzw. TH irgendwie angemeldet werden musste, lag auf dem anderen Blatt. Da ja einige von uns auch studierten ja einige an der TH, der andere an der Universität hier. Und wir mussten uns überlegen, wie wir diese Studentenverbindung überhaupt anmelden konnten. Es war damals gar nicht, von Kurs war sowieso keine Rede, es war von Besatzungsmächten verboten, überhaupt irgendeine Art von Kurs wieder aufzumachen, Fahrtentagen natürlich auch verboten. Und da überlegten wir uns, dass da an der TH die Bestimmungen etwas lascher waren als an der Universität, überlegten wir uns, dass wir die Fraternitas Dorpatensis als Studentenverbindung an der TH anmelden wollten, und dazu brauchten wir 7 Namen. Und dann fanden wir auch 7, die nicht, einer nicht in der HJ gewesen war oder sonst was ähnliches, sonst wäre die Sache unter Umständen schief gegangen. Und dann wurde die Studentenverbindung auch an der TH angemeldet.
Weißt du, wer die anmelden soll?
Das weiß ich nicht genau. Von diesen 10, es kam, glaube ich, noch einer dazu.
Es waren nämlich erst
nur
7.
Es waren nur 7.
Da angeschrieben sein.
Man musste an der TH oder an der Universität eingeschrieben sein. Das spielte keine Rolle. Das spielte keine Rolle.
Für die Anmeldung spielte das.
Für die Anmeldung keine Rolle. Dann wurden damals nach dem 16. Dezember beschlossen, dass die im Frühjahr 48 erarbeiteten vorläufigen Statuten oder Statutenanfänge, dass die überarbeitet werden sollten und dann auch neu beschlossen werden sollten. Die Statuten von damals, den Entwurf, der damals im Dezember gemacht wurde, den habe ich hier dabei, den kann ich dann auch gelegentlich noch mal geben, oder wenn jemand Interesse da hat, könnte ich den auch noch vorlesen. Als nächstes unternahmen wir Folgendes, es waren ja wie gesagt 10, dazu kamen noch etwa 5 andere dazu in kurzer Zeit, dass wir dann wiederum eine Aktion starteten und alle baltischen Studenten hier, es waren etwa 40 oder 42 baltische Studenten, dass wir die anschreiben, und zum Schluss waren etwa die Hälfte von denen waren dann bei uns in der Studentenfraternitas mit drin. Mit drin hieß natürlich sehr wenig. Wir hatten als erstes die Statuten, als zweites betrieben wir die Anmeldung an der TH, als drittes schlugen wir uns damals noch die Köpfe ein, ob ein Farbenband oder nicht eingeführt wird, und das war eigentlich alles, und wir kamen einmal in der Woche zusammen.
Etliche Jahre später.
Mit dem Farbenband kam es sehr bald. Den betrieb das ja sehr stark.
Ja, aber das war etliche Jahre später.
Das beschlossen wurde ja, das kam später. Im Wesentlichen arbeiteten wir ja nicht für unsere Studentenverbindung damals noch, sondern wir beteiligten uns sehr stark auch an der baltischen Volkstums, sogenannten Volkstumsarbeit hier, das heißt am Hilfskomitee und später an der Landsmannschaft. Im Hilfskomitee befassten wir uns damit, dass wir zum Teil die Jugendfreizeiten leiteten, wie das ja auch heute noch zum großen Teil der Fall ist, dass wir Feste ausrichteten, die ersten baltischen Feste hier. Ich denke nur als Ernst-Delfin-Casino in Pasing. Die ersten baltischen Feste waren regelmäßig von der Fraternitas ausgerichtet, und es gab damals noch gar nicht Landsmannschaftsfeste und sowas. Es wurde alles von der Fraternitas ausgemacht. Außerdem halfen wir auch noch bei baltischen Landsleuten, die in Not waren. Da wurden auch bestimmte Hilfsunternehmungen eingerichtet. Es war eben noch kein sehr enges studentisches Verbindungsleben in dem Sinne, wie es dann später geworden ist. Nun, wenn Sie uns fragen, wo wir denn zusammenkamen, wir kamen in Lokalen zusammen. Und zwar hier in der Nähe der Universität fing es mit einem Lokal an, in der Amalienstraße, dann in der Baderstraße, dann zogen wir weiter weg, bis wir schließlich am Sendlinger Torplatz in einer ziemlich üblen Gegend landeten. Und von da aus zogen wir dann wieder nach Schwabing. Und wenn Sie fragen, warum wir immer umzogen, dann lag das daran, dass wir zwar sofort und schnell immer am Anfang einen Raum bekamen. Aber der wurde uns dann ziemlich bald verleidet, weil wir zu wenig verzehrten und zu wenig tranken. Und wenn wir was tranken, brachten wir es von zu Hause mit oder machten es selbst. Und dann wurde uns nahegelegt, wir sollten noch wieder das weitersuchen und mussten dann wieder ein anderes Lokal suchen. Bis wir dann schließlich über einen von unseren Fratres, der hatte Beziehung zu einem Herrn Messerschmidt, in der Dachauer Straße, das dortige Konventsquartier fand. Das war eine Art Lagerhalle, die furchtbar nass war. Wir mussten, haben dann später auch dann eine Art Entwässerung betrieben und haben die Mauern durchgesägt und versucht, das Wasser rauszubringen. Wir mussten im Fußboden legen, wir mussten elektrisches Licht richtig einziehen. Das war unser erstes Konventsquartier in der Dachauer Straße. Und noch draußen den Limes, da war so eine Mauer, hinter der man dann, wenn man zu viel Bier getrunken hatte, sich verziehen konnte. Ein echtes Klo gab es, glaube ich, überhaupt nicht. Nein, es gab nicht ein Klo. Da wohnte aber dann auch noch einer. Das war Winnow Löwenstein am Anfang. Und nachher wurden es wohnen mehrere. Es war im Übrigen durchaus üblich, dass man da von uns Fratres viele außerhalb wohnten. Nils Holberg wohnte in Icking, ich wohnte in Westling. So wohnten einige auch außerhalb oder außerhalb von Stadtzentrum von München. Und da wir dann zusammenkamen und uns dort vergnügt hatten und uns die Köpfe heiß gedreht hatten und getrunken hatten auch und so, war es durchaus üblich, dass man sich dann sein Nachtlager im Konventsquartier herrichtete, das heißt unter den Tischen, aber sehr beliebt waren die Tische, weil es da trockener war, unten war es ein bisschen feuchter. Und dann schlief man eben dort und wachte am Morgen dann auf und ging in die Universität oder ging seiner Arbeit nach. Das war das Konventsquartier in der Dachauer Straße. Von da aus mussten wir weg, da waren wir mehrere Jahre drin, die Daten müssten wir noch einmal genauer feststellen. Das war eigentlich damals ein sehr gutes Konventsquartier, es lag relativ günstig und es war kolossal billig. Also daher konnten wir uns das auch halten und das Leben dort, das war recht intensiv und wir hatten ausgesprochen viel davon. Von da aus mussten wir weg, als das Gebäude von Messerschmitt an jemand anders vermietet werden sollte. Da kamen irgendwelche Maschinen, glaube ich, hinein. Nicht?
Mhm, ja. Ja,
und
der Vertrag war abgelaufen.
Und von da aus zogen wir dann zu dem Konventsquartier am Lehnbachplatz. Am Lehnbachplatz war das eine Baracke,
ein
Behelfsbaracke. Unten war eine Bar mit ganz eindeutigen Damen, die dort verkehrten. Und oben, also leicht abgeschickt, da saßen wir dann noch in unser Konventsquartier. Dort wohnten dann auch einige Frate. Das ging aber nicht sehr lange gut.
Da, wo der
BMW Pavillon ist. Ja. Im Oktoberfest, jetzt weiß ich auch wieder das Jahr nicht mehr genau, aber an einem Oktoberfest, 55 war das, ja. 55, da ging von denen, die dort wohnten, ging Herbert Prenzler aufs Oktoberfest, die anderen waren irgendwie ausgegangen. Und nur einer war, ich glaube Jürgen Bradenau war zu Hause geblieben. Und es ergab sich nur Folgendes. Das Haus, die alte Baracke, das war Streitobjekt von Fries, dem Grundstücksmakler Fries und Co. und dem dortigen Mieter. Und schließlich hatte der Fries damals doch einen Verstreckungsbefehl erwirkt, dass die Mieter raus müssen. Und damit ihm nicht viel dazwischen kommt, es war Freitagabend, hat er schleunigst dafür gesagt, dass die Baracke abgetragen wurde. Und Heimat Pfund, der gerade ein Fahrrad irgendwie durch, wie ich heute noch hörte, rumradelte, der stellte plötzlich fest, dass das Dach abgehoben wurde und abgedeckt wurde. Und versuchte alle möglichen Leute zu mobilisieren und da waren ja eine Menge Sachen von uns auch noch drin und das Privateigentum von den dreien, die dort wohnten. Und der Jürgen Bradenau, ziemlich kopflos, packte da einige Sachen, aber kam natürlich auch nicht zur Rande. Und es wurde aber dann schließlich doch ein LKW zur Verfügung gestellt und die Sachen wurden irgendwo untergestellt bei Herrn Frommautreu, der damals kommissarischer Leiter einer Likörfabrik war, hier in München. Da wurden die Möbel und Sachen zum großen Teil untergestellt. Und dann gegen 1, 2 oder sowas ähnliches kam Herbert Prenzler vom Oktoberfest zurück und suchte seine Unterkunft und da war nichts mehr, da war nur noch Trümmer. Das war dieses Kommerzquartier. Von dort aus zogen wir, da weiß ich nämlich auch nicht mehr, wo wir dann sind.
Er hat aber trotzdem
doch
geschlafen.
Ja.
Wie?
Hans-Gerd, wenn's ruhig geht.
Nein,
er geschlafen hat,
im Institut auf dem Schreibtisch geschlafen.
Nächsten Tag sagt der Professor, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich komme nach Hause, mein Haus ist weg. Sagt der Professor, Mann, waren Sie blau.
Ja, ich wollte eben nur ganz kurz diese äußerlichen Sachen streifen und dann noch einiges sagen. Und dann komme ich auch im Wesentlichen zum Abschluss dessen, was ich zu sagen habe, weil einfach zu vieles fehlt. Von dort aus gingen wir dann in die ehemaligen Kasernen in der Hessstraße. Dort mussten wir auch einiges umbauen. Da wohnte auch ein Frater, manchmal auch zwei Frates. Und hier blieben wir auch nicht sehr lange, weil es dann auch nachher, erstmal wurde es uns zu klein, der Konvent wuchs damals doch recht stark. Und zum anderen mussten wir da auch raus, weil da andere Leute rein wollten. Und von dort aus unternahmen wir dann die großen Aktionen mit Geld sammeln und von der Landsmannschaft bekamen wir Unterstützung und vom Jugend- und Studentenring bekamen wir Unterstützung und ich glaube auch vom Hilfskomitee. Und dann sind wir dann schließlich in die Humboldtstraße gezogen, wo wir in einem Rückgebäude in der Humboldtstraße ein Kommerzquartier ausfindig gemacht hatten. Ein großer Raum und ein kleinerer Raum. Das war schon erheblich günstiger, die ganze Sache. Ich meine, in beiden letzten Kommerzquartieren gab es überhaupt auch schon Toiletten. Das war ja schon ein Fortschritt. Und hier gab es sogar so eine kleine Wanne. Badewanne, ein Bad, in dem man sehr gut dann Schnaps kühlen konnte. Und das war alles ganz praktisch. Und dort wurde es dann aber auch auf die Dauer zu eng. Außerdem lief der Vertrag ab. Und wir hätten, wenn wir ihn wieder verlängert hätten, hätten wir wahrscheinlich eine höhere Miete zahlen müssen. Außerdem war die Humboldtstraße ungünstig zur TH und zur Universität. Und dann wurde die große Aktion, wiederum eine große Aktion gestartet, bis wir dann in das hiesige Kommenzquartier
kamen. Ja, aber das Ganze blieb doch in den Händen der Landsmannschaft.
Das ist von der Landsmannschaft dann übernommen, weil es für uns zu klein war.
Ja, ich denke, zu teuer war es bereits.
Es war nicht entscheidend, das Teurere war nicht die Hauptsache.
Denn der Vertrag war von der Landsmannschaft geschlossen worden mit dem Haus.
So.
Ja. Und wir hatten außerdem ewig Schwierigkeiten mit dem Hausbesitzer, weil da ewig gesungen wurde. Übernachteten immer, weiß Gott, welche Leute. Ich meine, also vom Hausbesitzer aus gesehen, weiß Gott, welche Leute nicht waren drin und waren also Ungleichverhältnisse. Und also haben wir dann gesagt, also wir trennen uns lieber im Guten, dann bleibt das Quartier dort noch erhalten, nicht wahr, der Landmannschaft.
Also die letzten Jahre der Humboldtstraße, da kam ja die Funkstreife jeden zweiten, dritten Konvent von irgendjemand geschickt.
Ja, weil wir zu laut waren. Ne?
Wir waren eigentlich gar nicht.
Naja, es schallte aber ganz schön.
Es waren dann ungute Verhältnisse, also die wollten uns gerne raushaben aus irgendwelchen Gründen und dann stank es doch so nach Zwiebeln. Da war ein Lebensmittelhändler, der hat im Keller immer seine Vorräte gestapelt. In dem Keller gab es auch ewig Schwierigkeiten. Von uns standen so ein paar alte Möbel unten drin und die wollten wir den Keller haben und wir wussten nicht wohin mit den Möbeln. Dann wurden sie auf den Hof gestellt und der Hof musste Müll abholen, mitnehmen. Sie dachten nicht daran. Und dann kam wieder ein Schreiben, also die Möbel müssen verschwinden und so weiter. Da wurden einfach die Füchse verdonnert, die sollen dieses alte Kanapé irgendwo wegschaffen.
Ja,
ich weiß nicht mehr, wer es war. Jedenfalls war ich dabei. Ja,
ich weiß nicht genau, wo wir es hingeschleppt haben, nämlich die städtischen Anlagen. Und zwar vor das Direktionsgebäude der Stadtgärtnerei für die städtischen Anlagen.
Ja, genau. Und wir sind dann gelaufen wie die Spitzbuben, weil wir wussten, irgendeiner kommt hinter uns her. Über Zickzack sind wir jedenfalls wieder ins Königsquartier zurückgekehrt.
Ist da eine Blumenstraße?
Soweit also zu diesem
Gambler oder so, die Bärchen, die dort noch unterwegs waren, die haben wahrscheinlich keine Bilder.
Nächsten Morgen um 6 war schon weg.
Ja, ich möchte ganz kurz noch fortfahren. Soweit zu diesen reinen Äußerlichkeiten, von denen ich hier gesprochen habe. Ich möchte aber doch hier etwas zitieren, was wir seinerzeit, was ich damals an Baron Stakelberg, der damals Vorsitzender des Livonen-Philisterverbandes war, es war doch so, damals als wir die Fraternitas gründeten, war ich ja noch immer nach wie vor
an welcher Stakelberg war das bitte?
Baron Walter Stakelberg.
Der Vater von Karl August.
Ich war ja noch Landsmann der Livonia und musste ja auch entsprechend die Genehmigung von meinem Konvent erhalten, dass ich sozusagen Zweifarbenmann bin. Und Baron Starkenberg ich hatte es an Baron Starkenberg, am Vorsitzenden, geschrieben. Der hat mir auch nachher sehr nett zurückgeschrieben, es sei ja nicht zum ersten Mal, er sei im Übrigen auch ein Zweifarbenmann, denn er hätte von einer baltischen Studentenverbindung, die nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg in Danzig gegründet worden war, auch mit Genehmigung seines Konvents das Farbenband bekommen. Und welche Verbindung das wohl gewesen ist, wissen wir alles, weil die Fraternitas Patensis in Danzig. Wir hatten ja damals den Namen, sehr lange nach einem Namen gesucht und waren dann, weil wir dachten, das wäre ein Novum, dieser Name, dachten wir, hatten wir diesen Namen Fraternitas Patensis genommen. Und Fraternitas ist der brüderliche Kreis, derjenige, die nach alter dörpscher Art und das Gute von der dörpschen Studentenverbindung mit übernehmen wollten, die das dann auch weiterhin die Tradition fortführen wollten. Ich wollte nur einmal kurz sagen, was wir damals im Januar 49 geschrieben hatten. Ein Wiederaufleben unserer heimatlichen landsmannschaftlichen Kooperation ist nach Lage der Dinge und unter Berücksichtigung zu großer landsmannschaftlicher Aufgliederung, damals war das immerhin noch, wir waren noch ziemlich befangen in der alten Denkkategorie, da habe ich auch damals geschrieben, es war ein Sohn eines Balten, mehrere Livonensöhne, Estländersöhne, Neobaltensöhne, Koronensöhne und so weiter. Und so, dass wir es damals nicht für möglich hielten, eine von diesen Verbindungen wieder aufleben zu lassen, weil wir ja alle aus verschiedenen Konventen stammten, abstammungsmäßig. Zweitens, uns letzten korporellen Studenten muss daran gelegen sein, so viel wie möglich an guten Traditionen und Gepflogenheiten aus Dorpat und Riga in unseren baltischen jungen Landsleuten Gestalt werden zu lassen. Nach 1 bis 2 Jahren ist es dazu zu spät, da dann die Verbindung zwischen uns spätgewächsten dörpscher Prägung und den jungen Semestern abreißen muss. Drittens, jetzt kommt das Moralische. Der Fall von Sitte und Moral, auch in unserer Volksgruppe, in der gesellschaftlichen Form besonders impressiv zutage treten, ist erschreckend. Das war damals wirklich zum Teil auch wirklich ziemlich übel. Dem kann vor allen in einen organisatorischen Zusammenschluss junger Landsleute durch freiwilligen Zwang, gegenseitige Erziehung und Vorbild im Verkehr mit Philistern gesteuert werden. Viertens, besonders bei uns in München und in Marburg, aber auch anscheinend in Hamburg, ist der Wunsch unter den baltischen Studenten stärker geworden, sich organisatorisch zusammenzuschließen. Wenn ein derartiges Beginnen, zum Beispiel in München mit seinen verhältnismäßig vielen baltischen Studenten, rund 30, gut vorankommt, kann das richtunggebend für die anderen Universitäten werden. Fünftens. In der Heimat war der Student und später der Philister tonangebend unter den Balten lange Zeit innerhalb des ganzen Landes ohne Rücksicht auf Nationalität, hatte Pflichten und Aufgaben. Ein großer Teil dieser Aufgaben sind heute nicht mehr wahrnehmbar, da wir mehr denn je in der Diaspora leben. Seit unserer Umsiedlung nach Deutschland besteht die Möglichkeit, dass wir als Einzelne in anderen Kreisen in den Sog der Menge gezogen werden. Wird aber das erfüllt, was in der Heimat seit je ansteht, nämlich gemeinschaftsbezogene Persönlichkeiten zu bilden, so wirkt sich das nicht nur für unsere baltische Volksgruppe günstig aus, sondern auch für größere Kreise, die sich uns geradezu anbieten, seit wieder einmal eine Epoche für uns Balten durch die Umsiedlung abgeschlossen ist oder abgeschlossen zu sein scheint. Das waren die Motive, die uns dann nachher, die wir damals hatten, um hier das, was wir aus dem Baltikum mitgebracht hatten und was uns übernehmenswert erschien, um das fortzusetzen auf unsere Art und Weise. Dass wir das Schlagen von vornherein abgelehnt hatten, liegt auf einem anderen Blatt. Wir wollten ja auch kein Chor werden und konnten es damals auch gar nicht, weil Chor ist sowieso nicht zugelassen worden. Außerdem lag uns nichts an Bestimmungsmensuren und die Mensuren alter Art, das heißt, dass man aufgrund eines bestimmten Materials nach Reißereien und so weiter auf Mensuren ging, das konnten wir schon rein technisch nicht. Außerdem wollten wir es gar nicht. Bitte bedenken Sie sich, wir kamen eigentlich alle aus dem Krieg. Wir liefen rum in alten Uniformen, ohne Dienstkraftaufzeichen, in alten Krattmänteln und so weiter. Und uns irgendwie unter Beweis stellen mit der Spilke in der Hand, das war eigentlich nicht mehr nötig. Und das haben wir damals auch ganz bewusst weggelassen. Wir wollten das, was wir damals Zöpfe nannten und was wir als unnötig achteten, wollten wir wegfallen lassen. Soweit dazu. Ich bin gern bereit, auch nachher noch auf Fragen oder so darauf einzugehen. Damit Sie aber auch einen kleinen Einblick bekommen in das, was bei uns sehr häufig gewesen ist. Wir sind nämlich ein ausgesprochen, möchte ich sagen,